Heute feiern wir und erinnern uns daran, dass unser Herr Jesus Christus von den Toten leibhaftig auferstanden ist. Und es ist wirklich ein schönes Fest, ein Fest der Freude, ein Fest der Hoffnung, denn uns begleitet ständig der Tod. Wir haben das in dieser Gemeinde schon erlebt, wie unser geliebter Bruder Josef heimgeholt worden ist, wie er gestorben ist, er wurde beerdigt. Wir haben Geschwister, die krank sind und oft haben wir immer wieder es mit Krankheiten zu tun, die tödlich enden. Oder wir kämpfen gegen Krankheit an, damit wir nicht sterben, sondern noch eine Zeit hier auf Erden verleben können. Und da hilft uns die Hoffnung auf die Auferstehung. Da hilft uns die feste Zuversicht, dass wir eins mit Jesus leben werden in Ewigkeit. Und doch möchte Paulus den Korinther noch eins deutlich machen, und wir werden uns gleich 1. Korinther 15 angucken, dass es nicht nur darum geht, dass du eine feste Zuversicht hast im Sterben, dass du ewig leben wirst mit Christus, dass du leibhaftig auferstehen wirst, sondern was nützt mir die Auferstehung in meinem Alltag? Was nützt mir die Auferstehung, wenn ich jung bin, wenn ich gesund bin, wenn mein Tod noch etwas länger dauert, also in Richtung 80, 90 Jahre dauert? Brauche ich die Auferstehung heute in meinem Leben? Und Paulus ist sich sehr gewiss und gibt den Korinther nicht nur gute Argumente für die Auferstehung, sondern warum du dich im Alltag mit der Auferstehung beschäftigen sollst. Warum die Auferstehung dein ganzes Leben verändern soll. Im Leben und im Sterben. Und die Predigt lautet: Dein endgültiger Sieg, die Auferstehung. Und im ersten Punkt oder im Prolog geht es darum, einmal die Tatsache der Auferstehung aufzumalen und dann drei Anwendungen für uns. Dein endgültiger Sieg über die Sünde, dein endgültiger Sieg über das Vergängliche oder die Vergänglichkeit und endgültig dein endgültiger Sieg über den Tod. Lasst uns stille werden. Vater, wir preisen dich, dass du deinen Sohn Jesus Christus nicht hast im Grabe liegen lassen, sondern hast ihn auferweckt. Danke dir, Jesus Christus, der du Leben schenkst, der du das Leben bist und dass wir, die wir an dich glauben, ewig leben werden. Danke dir für die ewige Hoffnung, die wir haben im Sterben. Danke dir aber auch für die wunderbare Hoffnung in unserem Leben, dass wir wissen dürfen, dass du gesiegt hast, Herr, über Tod, über Hölle, über Teufel und dass wir durch dich siegen dürfen. Und wir wollen dir heute Ehre geben und öffnen unsere Herzen, deine Wahrheit zu hören, dich zu verherrlichen und unser Leben danach auszurichten, Herr, dir ähnlicher zu werden und uns an dir zu erfreuen, der du uns den Sieg schenkst. Amen. 1. Korinther, Kapitel 15, die ersten zwei Verse. Ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, indem ihr auch steht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr festhaltet, mit welcher Rede ich es euch verkündet habe. Es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid, denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Verse 3 und 4 auch dazu. Paulus erinnert die Leser, die Korinther, daran, was das Evangelium ist. Und es ist ihm wichtig, bevor er mit der Verteidigung über die Auferstehung kommt, ihnen nochmal deutlich zu machen, was gehört zum Evangelium dazu. Und das verkünden wir. Wir hatten eine Predigt am Freitag dazu. Wir haben am Freitag daran gedacht, wie unser Herr gestorben ist für uns, wie er uns losgekauft hat von der Sünde. Und du kannst Freitag von Sonntag nicht trennen. Paulus macht hier ganz deutlich, du kannst nicht nur über den gekreuzigten Christus sprechen, du kannst nicht nur über das Lösegeld sprechen und vieles mehr. Es ist auch sehr wichtig, dass du die Auferstehung nicht vergisst. Es ist sehr wichtig, dass du an die Auferstehung glaubst. Und die Korinther haben ein großes Problem. Sie beerdigen auch immer wieder Menschen. Geschwister sterben, Menschen, die in der Gemeinde sind, sterben, werden beerdigt. Und die einen haben die Hoffnung darauf, dass sie einst bei Christus sein werden. Es gibt aber auch unter ihnen Menschen, die es anders sehen. Vers 12. Wenn aber gepredigt wird, dass Christus aus den Toten auferweckt ist, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gebe? Und das ist die große Problematik der Gemeinde zu Korinth gewesen. Es wurde auf der einen Seite Christus der Gekreuzigte gepredigt und sie haben dieser Wahrheit geglaubt und diese Wahrheit geliebt. Und doch gab es Menschen, die die Wahrheit der Auferstehung nicht annehmen wollten. Und Paulus ist entsetzt darüber, denn es hat furchtbare Konsequenzen, wenn du nicht an die Auferstehung glaubst. Und das möchte er erläutern. Und lass uns einmal die Tatsache der Auferstehung anschauen. Paulus nutzt für seine gewaltige Argumentation besonders drei große Argumente. Er nimmt einmal das historische Argument, dazu kommen wir gleich, die Verse 3-8, in denen er ihnen aufzeigt, es gibt Zeitzeugen, die könnt ihr fragen, wenn ihr nicht daran glaubt. Er hat ein induktives Argument, bedeutet, er betrachtet die Natur und zieht daraus Rückschlüsse und zeigt ihnen besonders in den Versen 35-41 auf, wie verhält es sich mit der Auferstehung? Betrachte die Schöpfung Gottes und nimm deine Rückschlüsse daraus. Zieh deine Rückschlüsse daraus. Und er hat ein theologisches Argument. Verse 20-28 und Verse 45-49, wo es um die zwei Adams geht. Der erste Adam, irdisch, gefallen, Repräsentant der sündigen Menschheit und Repräsentant des Todes. Und da wir alle Kinder Adams sind, müssen wir sterben. Und auf der anderen Seite der bessere Adam, der himmlische Adam, Jesus, der lebendig machende Adam, dem wir auch angehören dürfen. Verse 4-8. Und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften und dass er Kephas erschienen ist, den Zwölfen. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten jetzt übrig geblieben, einige aber auch entschlafen sind. Danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln, allen, zuletzt aber von allen gewissermaßen der Missgeburt erschien er auch mir. Denn ich bin der geringste der Apostel, der ich nicht würdig bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Und Paulus beginnt mit dem einfachsten Argument für die Auferstehung. Er sagt, die Leute unter euch, die nicht an die Auferstehung glauben, es gibt Augenzeugen der Auferstehung. Es sind die 12 Apostel, von ihnen sind auch schon einige tot. Es gibt aber auch noch eine Schar von 500 Menschen, die durch die Freude dieser Botschaft hinausgegangen sind über ganz Europa und die davon bezeugen, Jesus Christus ist gekreuzigt und auferstanden. Und wenn ihr euch nicht überzeugen wollt von mir, dann hört auf diese Augenzeugen, die den Herrn Jesus persönlich gesehen haben, nachdem er gestorben ist und auferstanden ist. Und es ist wirklich interessant, wie man versucht, dieses Argument zu deuten im Sinne, dass Menschen eine Massenhalluzination hatten, die es sonst noch nie in der Geschichte gab oder selbst in der Psychologie umstritten ist. Es gibt andere Belege dafür, sucht man, wie es sein kann, dass so eine große Schar an Menschen, ja, diese Botschaft vertritt. Doch für Paulus ist das deutlich. Die ersten Jünger haben ihn gesehen, sie haben ihn am Kreuz hängen sehen, sie haben ihn sterben gesehen. 3 Tage später ist das Grab leer. Und nicht nur das, sondern er erscheint ihnen und ist mit ihnen. Das ist sogar Johannes sehr wichtig, dass er am Ende das deutlich macht. Unser Herr hat sich nochmal mit uns hingesetzt und hat mit uns gegessen. Er ist leibhaftig auferstanden. Es war nicht nur ein Geisteswesen, es war keine Halluzination. Er sitzt da, isst Fisch und Brot. Und Paulus sagt, zuletzt ist er auch mir erschienen, denn Paulus hat Jesus auf Erden nicht angetroffen. Sie sind sich nicht begegnet. Paulus hatte, und es macht er hier an dieser Stelle nicht deutlich, bei welcher Erscheinung er Jesus wirklich leibhaftig begegnet ist, aber er macht es wirklich so, als ob er wirklich mit Jesus eine Begegnung hatte, in der er deutlich sehen konnte, wie Jesus leibhaftig vor ihm steht und wie er ihm er sich erzeigt hat. Und er freut sich darüber. Er sagt, er ist der geringste der Apostel, denn er hat die Gemeinde Gottes verfolgt. Nun aber ist die Gnade Gottes in ihm so groß, dass er umgekehrt ist und diesen gekreuzigten und auferstandenen Christus predigt. Und dieses Argument geht sogar weiter. Es ist nicht nur historisch, es kommt An einer anderen Stelle nochmal, wie kann es sein, dass ein erfolgreicher Verfolger der Gemeinde Gottes, der bei den Menschen beliebt war dafür, was er getan hat, plötzlich so eine Kehrtwende macht und zum Verfolgten wird? Wie kann es sein, dass ein Mensch, der so hart gegen Christen und gegen Christus gegangen ist, plötzlich von ihm ergriffen ist, ihn liebt und nicht nur das, der ihn bis aufs Blut verteidigt? Verse 12 bis 19. Wenn aber gepredigt wird, dass Christus aus den Toten auferweckt ist, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gebe? Wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt inhaltslos. Inhaltslos aber auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt habe, den er nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Also sind auch die, welche in Christus entschlafen sind, verloren gegangen. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendsten von allen Menschen. Und Paulus fängt hier erstmal mit einem Gedankenexperiment an. Und er zeigt die drastischen Konsequenzen, wenn es wirklich Menschen gibt, die behaupten, Christen zu sein. Er redet hier nicht von Menschen, die außerhalb der Gemeinde stehen, für die Auferstehung, das Materielle und vieles mehr keine Bedeutung hat. Die müssen nochmal ganz anders abgeholt werden. Er spricht gerade zu Menschen, die irgendwie an Christus glauben und sich als Christen nennen, aber die nicht an die Auferstehung, an die leibhaftige Auferstehung glauben. Was nützt sie dann? Was nützt dein Glaube dir, wenn du nicht daran glaubst, dass Christus nicht nur von den Toten auferstanden ist, sondern dass du eines Tages auferstehen wirst? Und es ist interessant, wie Paulus die Auferstehung von den Toten und Christi Auferstehung verwebt. Es gibt keinen Unterschied. Er macht die Auferstehung Christi nicht zu einem Einzelereignis. Er sagt, es ist eigentlich der Beginn der Auferstehung. Christus ist zuerst auferstanden und dann alle, die an ihn geglaubt haben und glauben, denn sie sind mit Christus verwurzelt, lesen wir in Römer. Und wie kann es sein, dass du vielleicht daran glaubst, dass Jesus auferstanden ist, aber bei dir zweifelst, dass du vielleicht nicht auferstehen wirst? Oder wie kannst du sagen, es gibt überhaupt keine Auferstehung und dann irgendwie noch Christus folgst? Dann bist du noch in deinen Sünden. Denn es gibt nicht nur keine Vergebung, Gott ist ein Lügner. Und jeder Apostel auch. Was ist die Botschaft? Welche soll verkündet werden? Es gab nämlich mehrere Messias, die aufgestanden sind in Israel und die auch das Reich bringen wollten. Einer davon, Bar Kochba. Und Menschen folgen ihm und er führt sie in den Kampf. Sie haben einige Erfolge, doch am Ende wird es zerschlagen. Und Bar Kochba stirbt auch. Und kurze Zeit später sind alle verstreut. Niemand folgt ihm. Heute lesen wir von Bar Kochba in Geschichtsbüchern, aber ich bezweifle, dass jemand heute noch an ihn glaubt. Warum dann an Jesus glauben, wenn er auch nichts anderes getan hat, als ein politischer Anführer zu sein? Oder auch einfach Gottes Gesetz ernst genommen hat und uns gezeigt hat, wie gut unser moralisches Leben ist? Warum sollen wir an die Auferstehung glauben? Was nützt sie uns? Der erste Punkt, denn es führt zu deinem endgültigen Sieg über Sünde. Vers 20. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. 21, denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Und Paulus verlässt jetzt das Hypothetische. Er wollte ihnen aufzeigen, wie drastisch es ist und wie lächerlich es ist, Christ genannt zu werden, wenn du nicht an die Auferstehung glaubst. Denn dann ist der komplette christliche Glaube hinfällig. Dann nützt es nichts. Dann nenn dich anders. Aber versuch nicht, Jesus zu folgen oder Jesu Gedankengut zu finden. Denn bei Jesus solltest du deutlich erkennen, dass er gestorben ist für die Sünden und auferstanden und gen Himmel gefahren und zu Rechten Gottes sitzt. Und Paulus setzt in den weiteren Versen nun voraus, dass die Korinther besonders Genesis 1 bis 3 kennen. Er führt Adam an. In Adam sterben alle Menschen, weil Adam gesündigt hat. Ab 22. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Jeder aber in seiner Ordnung. Der Erstling Christus, sondern die, welche Christus gehören bei seiner Ankunft. Dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt. Wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan hat, denn er muss herrschen, bis alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod weggetan. Denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Wenn es aber heißt, dass alles unterworfen ist, so ist klar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn ihm aber alles unterworfen ist, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles ist in allem. Und Paulus zeigt hier auf, dass unser Verständnis von Auferstehung und die Auswirkung von Auferstehung, Verse 23 und 24, einen sehr starken endzeitlichen Charakter haben, wie du über das Ende denkst. Zuerst ist Christus auferstanden und somit bricht die neue Schöpfung an. Christus, der Erstling. Wir kennen diesen Gedanken und sollten ihn kennen aus dem Alten Testament, bei den Opfern. Die Erstlingsgabe sollte immer Gott gehören. Wenn du einen Acker gehabt hast und etwas gesät hast und Früchte gewachsen sind von den Bäumen, vom Feld, die ersten Früchte gehörten dem Herrn. Dein Erstgeborener soll dem Herrn gehören. Und so ist auch in der Auferstehung der Erste Jesus. Jesus hat Tote auferweckt, lesen wir ja in den Evangelien, könnte man als Einwand bringen. Somit ist er ja nicht der Erste, der auferstanden ist. Auch im Alten Testament lesen wir von Totenauferstehung. Elisa vollbringt dieses Wunder. Nur sind diese Toten auch wieder die Auferstandenen des im Alten Testament und im Neuen Testament auch wieder gestorben. Die Auferstehung, die jetzt durch Jesus kommt, ist eine völlig andere. Und zwar wird etwas Vergängliches umgewandelt in Unvergängliches. Das ist bei denen in den Evangelien und im Alten Testament noch nicht passiert. Denn sie haben auch darauf gewartet, dass dieser eine kommt, der der Erstling ist, Christus. Und Jesus hat die Herrschaft angetreten und vernichtet jeden Feind. Das ist die Aufgabe und das ist vielleicht auch eine Antwort auf das, was Gott gerade tut, während wir hier auf Erden sind. Er baut sein Reich. Und jeder Feind muss zum Schemel seiner Füße getan werden. Er hat den Teufel besiegt, er hat die Hölle besiegt, er hat auch schon den Tod besiegt, er ist nämlich auferstanden. Und jeder Feind, der sich gerade Gott in den Weg stellt, wird von Christus besiegt, wird von Christus vernichtet und wird ein Teil dieses großen Schemels seiner Füße. Das Schöne ist, mit dem Anbruch der Auferstehung ist auch etwas schon mit uns geschehen. Die, die wir an Christus glauben, werden schon jetzt eine neue Kreatur genannt. 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 17. Können wir gerne aufschlagen. 2. Korinther 5, Vers 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das hat Anwendung für dein heutiges Leben. Du hoffst nicht nur, irgendwann mal neu zu werden. Du hoffst nicht, irgendwann mal eine neue Schöpfung zu erhalten, mit der du gegen Sünde siegen kannst. Der, der an Christus glaubt, wurde jetzt verändert. Hat schon einen neuen Leib, der aber noch offenbar werden soll. Und in Vers 25 bekommen wir das so deutlich, dass Jesus als König herrscht und auch über seine Feinde triumphiert. In Psalm 8, 7 lesen wir es so eindrücklich, das können wir gerne auch nachschlagen, Psalm 8, Vers 7, du machst ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände, alles hast du unter seine Füße gestellt. Das bekommt nun die Erfüllung in dem auferstandenen Jesus Christus. Und die Auferstehung Christi führt zur größtmöglichsten Verherrlichung Gottes. Damit Gott sei alles in allem. Gott der Vater hat in seinem Sohn Jesus Christus das größte Werk getan, indem er ihn auferstehen lassen hat. Er ihm einen Namen gegeben hat, der größer ist als alle Namen. Er herrscht, besiegt jeden Feind und dann zum Schluss unterwirft er sich auch dem Vater. Damit Gott sei alles in allem. Damit Gott verherrlicht wird. In erster Linie geht die Auferstehung nicht darum, dass wir einfach nur Hoffnung haben, dass wir erneuert werden. Das sind alles gute Gedanken der Auferstehung. Paulus macht es hier ganz deutlich. Zuallererst ist es wichtig zu verstehen, dass Gottes Ehre am größtmöglichsten getan wird. Und das hat Gott getan, indem er Jesus Christus auferweckt hat. Du darfst dich freuen, dass du Teil davon bist. ab Vers 29. Was werden sonst die tun, die sich für die Toten taufen lassen? Wenn überhaupt Tote nicht auferweckt werden, warum lassen sie dann für sich taufen? Warum sind auch wir jede Stunde in Gefahr? Täglich sterbe ich, so wahr ich mein Ruhm seid, Brüder, denn ich in Christus Jesus unseren Herrn habe. Wenn ich nach Menschenweise mit wilden Tieren gekämpft habe zu Ephesus, was nützt es mir? Wenn Tote nicht auferweckt werden, so lasst uns essen und trinken, denn morgen sterben wir. Irrt euch nicht. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Werdet in rechter Weise nüchtern und sündigt nicht, denn manche sind in Unwissenheit über Gott zur Beschämung, sage ich es euch. Und es ist interessant, Paulus schreibt diese Verteidigung der Auferstehung an Menschen, die sagen, sie seien Christen. Sie ist nicht an erster Stelle an Menschen gedacht, die Skeptiker sind, die Atheisten sind oder irgendetwas. Er zeigt deutlich auf, dass der Glaube an die Auferstehung Implikationen für dein Leben hat. Warum will Paulus jeden Tag sich dieser Gefahr aussetzen? Und das ist übrigens das vierte Argument. Er hat das Historische, er hat das Induktive, zu dem wir gleich kommen werden. Er hat das Theologische, das er schon angerissen hat. Das vierte Argument, warum entscheiden sich Menschen, besonders auch die ersten Jünger, die ein ganz anderes Leben geführt haben, Paulus besonders erfolgreich, dazu plötzlich nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden? Was verändert sie? Nicht ein toter Rabbi, nämlich ein auferstandener Herr. Und Paulus schreibt jetzt nun diesen Korinthern und zeigt deutlich, dass seine Motivation ist, nicht nur, dass sie gute Argumente für die Auferstehung haben, sondern dass sie aufhören sollen zu sündigen. Denn er sagt, wenn es die Auferstehung gibt, hat es Konsequenzen für die Zukunft. Hat es Konsequenzen, wie du heute lebst, in deinem Alltag. Nämlich bei den Korinthern haben sich Irrlehren eingeschlichen wie, der Leib ist vergänglich, heißt, du darfst mit ihm machen, was du willst. Du darfst sündigen, du darfst tun und lassen. Und dann stirbt dieser Leib, du hast einen Unvergänglichen. Du hast Korinther, die glauben, dass es gar keine Auferstehung gibt. Und Paulus sagt ihnen, wozu dann überhaupt Christus? Wozu glaubst du heute? Warum kämpfst du heute gegen Sünde? Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Das könnten wir gut in Sprüche verordnen. Es kommt in 1. Korinther 15 in der Argumentation über die Auferstehung. Denn es ist Paulus wichtig, deutlich zu machen, wenn du an die Auferstehung glaubst, ändert das dein Verständnis auch über Heiligung. Und über Heiligkeit. Und das sehen wir besonders in einem Zeitgeist, der dieses Zitat deutlich lebt. Und eigentlich konsequenter sein müsste, dieses Zitat zu leben. Der berühmte russische Autor Dostojewski schreibt, wenn es keinen Gott gibt, dann ist alles erlaubt. Dazu antwortet ein Philosoph und Atheist unserer Zeit, es wäre ein sehr dummer Spruch. Selbst wenn es Gott nicht geben sollte, darf ich nicht bei Rot über die Ampel gehen, Steuern hinterziehen oder meine Frau schlagen. Warum? Warum tue ich moralisch gute Dinge? Warum versuche ich richtig zu leben, wenn es keine Konsequenzen dafür gibt? Ganz deutlich, weil es doch einen gibt, dem wir Rechenschaft schuldig sind. Und indem wir an die Auferstehung glauben und wirklich auch so leben, bilden wir eine Gegenkultur zu dem, was die Welt heute sagt, was die Welt heute lebt und auch konsequenter lebt. Weil wenn es keinen Gott gibt, sollte wirklich alles erlaubt werden. Sollte jede menschliche Lust befriedigt werden. Warum müssen wir dann Gebote haben? Warum sollen wir dafür einstehen, in Einheit, in Frieden und anderen guten Dingen zu leben, wenn wir morgen tot sind? Es hat Konsequenzen. Und liebe Korinther, lasst euch nicht davon beirren und seid nüchtern, seid weise, sucht die Weisheit Gottes, sündigt nicht. Und Paulus sagte ihnen das zur Beschämung und sagte es auch uns heute, dass wir wirklich darüber nachdenken, dass der Sieg über die Sünde von Jesus Christus kommt. Und wenn du heute vielleicht entmutigt bist, dass du in deinem Leben merkst, irgendwie stimmt es bei mir nicht. Der Kampf, den ich kämpfe, ich bin oft sieglos, dass du überhaupt dagegen ankämpfst und dass du diesen Kampf angehst, deutet darauf hin, dass du deutlich auf der Seite Jesu stehst und dass du dich diesem aussetzen möchtest. Und du kannst überhaupt nur ankämpfen, weil du die Auferstehungskraft Gottes hast. Von dir aus kannst du das nicht tun. Der Heidelberger Katechismus fragt, was nützt uns die Auferstehung Christi? Erstens, Christus hat durch seine Auferstehung den Tod überwunden, um uns an der Gerechtigkeit Anteil zu geben, die er uns durch seinen Tod erworben hat. Zweitens, durch seine Kraft werden auch wir schon jetzt erweckt zu neuem Leben. Und drittens, die Auferstehung Christi ist uns ein verlässliches Pfand unserer seligen Auferstehung. Und lieber Christ, liebe Bruder, liebe Schwester, durch Jesu Auferstehung haben wir Sieg über Sünde. Er hat diesen Feind endgültig besiegt und deswegen dürfen wir siegen. Und mit dem täglichen Kampf gegen die Sünde bezeugst du deine Hoffnung auf den endgültigen Sieg, dass es nicht immer so weitergehen wird. Mit der täglichen Aussetzung, die wir heute noch nicht so stark haben, in Gefahren gegen all das, was heute kommt, gegen die Weltzeit, gegen Sünde, gegen Unmoral, zeigen wir ganz deutlich, dass wir eine lebendige Hoffnung haben, dass wir verändert werden und dass wir eines Tages den endgültigen Sieg über Sünde haben. Und lieber Christ, freue dich, dass dein Kampf nicht vergebens ist. Auch wenn es oft vielleicht so scheint. Vers 35. Es wird aber jemand sagen, wie werden die Toten auferweckt? Paulus, ich bin noch nicht so ganz überzeugt. Schön, dass es Augenzeugen gibt. Es ist schön, diese Lehre zu hören darüber, dass es einen Adam gab, der gesündigt hat, der dadurch geistlich und natürlich gestorben ist. Und da wir Kinder Adams sind, sind wir auch der Sünde verfallen, der Vergänglichkeit verfallen. Da kommt einer, der kann uns retten. Aber wir beerdigen täglich Leute und die werden zu Staub. Und es gibt Menschen um uns herum, heidnischer Kult, die werden verbrannt. Da bleibt nichts mehr von diesen Menschen. Tausende, abertausende Soldaten wurden im Krieg im Meer versenkt und sind Partikel nun des Meeres. Es gibt sogar Studien, die aufzeigen, dass Teile von uns sich ins Weltall bewegen, Moleküle. Wie wird das dann sein? Das zerfließt alles. Jeder einzelne Atom ist irgendwo im Universum verstreut. Wie soll es mit dieser toten Auferstehung aussehen? Die Antwort, du Narr. Und Paulus will hier nicht beleidigend werden, sondern er macht genau das, was Sprüche macht. Dir fehlt die Weisheit Gottes, wenn diese Frage für dich so wichtig ist. Und zwar so, wie sie auch in Sprüche zu finden ist, dass der Tor, der Narr, nicht weise ist, nicht verständig und deswegen nur die Dinge vor Augen sieht oder in den Tag hineinlebt. Vers 36. Was du siehst, wird nicht lebendig, es sterbe denn. Und was du siehst nicht den Leib, der werden soll, sondern ein nacktes Korn, es sei von Weizen oder von einem anderen. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er gewollt hat, und jedem der Samen seinen eigenen Leib. Nicht alles Fleisch ist dasselbe Fleisch, sondern ein anderes, der Menschen, und ein anderes das Fleisch des Viehs, und ein anderes das der Vögel, und ein anderes das der Fische. Und es gibt himmlische Leiber und irdische Leiber. Aber anders ist der Glanz der himmlischen und anders ist der irdischen. Ein anderer der Glanz der Sonne und ein anderer Glanz des Mondes und ein anderer Glanz der Sterne. Denn es unterscheidet sich Stern von Stern an Glanz. So ist auch die Auferstehung der Toten. Und Paulus geht hier vom Theologischen und Historischen weg und zeigt hier auf, betrachte die Schöpfung. Das ist ja auch sein Argument in Römer 1, dass er sagt, auf der einen Seite haben wir das offenbarte Wort Gottes, durch das wir verstehen, wer Gott ist. Und doch gibt es viele Menschen, die noch nie das Wort Gottes gelesen haben. Und trotzdem haben sie ein Buch von Gott bekommen und das ist die Schöpfung, die sie betrachten sollen und die richtigen Rückschlüsse ziehen sollen. Schau dir an, was du täglich machst. Heute ist das für uns vielleicht etwas befremdlich, weil die meisten von uns entweder noch nie etwas gesät haben oder die meisten von uns vielleicht nicht täglich gärtnern. Damals war es völlig normal, dass du Samen gesät hast, dass du permanent um dich herum Menschen gehabt hast, die auf Feldern gearbeitet haben, denn man nannte das eine Agrarwirtschaft. Man hat sehr viel Felder gehabt, man hat viel angepflanzt. Es ging eigentlich fast ausschließlich darum, Nahrung zu beschaffen für die Menschen. Heute leben wir eher in einer Industrienation, wir importieren sehr viel an Weizen und anderem, so dass wir das gar nicht so vor Augen haben. Und doch sagt Paulus, es ist etwas, was man beobachten kann. Du nimmst so ein Korn, das so gar nicht nach einem Weizenhalm aussieht. Du nimmst einen Sonnenblumenkern und wirfst es in die Erde und das sieht gar nicht nach so einer Riesenblume aus. Und du wirfst es in die Erde und es erstirbt und es kommt etwas völlig anderes heraus. Nicht nur das, du siehst ja auch die Unterscheidung der himmlischen und der irdischen Körper. Und Gott hat jedem das bestimmt. Und Paulus lädt uns ein, wirklich mehr auf die Natur zu achten in dieser Hinsicht, um in ihr den Schöpfer zu sehen und auch die Naturgesetze, die Schöpfungsgesetze, die er installiert hat. Wir merken das ja auch, besonders hier im Oberberg mit dem Frühling. Wir freuen uns, wenn er nicht so regnerisch ist, wenn alles anfängt zu blühen, wenn der Herbst und der Winter vorbei sind und wir wirklich auf einen Frühling voller Blumen hoffen dürfen, auf einen warmen Sommer und wie sogar viele Menschen plötzlich von einer etwas froheren Natur sprechen, wenn sie endlich in diese Jahreszeiten kommen. Wir haben die Hoffnung bei uns im Herzen, dass nach dem Vergänglichen immer etwas Unvergängliches erscheint, dass nach einem Herbst wieder ein Frühling kommt, in dem wieder alles erblüht. Und wir betrachten das jedes Jahr, wie Gott unaufhörlich einsetzt, Sommer, Winter, Hitze, Kälte und so weiter. Und wir sehen immer wieder diesen Zyklus, von dem wir das ableiten dürfen. Vers 42. So ist auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Vergänglichkeit, es wird auferweckt in Unvergänglichkeit. Es wird gesät in Unehre, es wird auferweckt in Herrlichkeit. Und es wird gesät in Schwachheit, es wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib, es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Wenn es einen natürlichen Leib gibt, so gibt es auch einen geistlichen. So steht auch geschrieben, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele. Der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Aber das Geistliche ist nicht zuerst, sondern das Natürliche, danach das Geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde, irdisch, der zweite Mensch vom Himmel. Wie der Irdische, so ist auch die Irdischen. Und wie der Himmlische, so sind auch die Himmlischen. Und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Und es schließt Paulus dieses Naturargument mit dem, wenn du einen irdischen Leib hast und eine Seele besitzt, die von Gott gehaucht worden ist, so gibt es auch einen geistlichen Leib. Es wird dieser Leib gesät, er muss sterben, er wird in die Erde gelegt, er verwest und es kommt ein geistlicher, ein anderer Leib. Und deswegen musst du dich hier darum gar nicht so viel kümmern und das ist auch unser Sieg, nämlich über die Vergänglichkeit. Ich denke, in jungen Jahren ist das einem gar nicht so bewusst, wie vergänglich man ist. Man hat wirklich noch eine lange Lebenszeit vor sich. Ich sehe das gerade an meinem kleinen Sohn, der noch gar nicht weiß, wie es um ihn steht, der so die ersten Lebenserfahrungen macht. Und da frage ich mich, wie lange Gott ihm geschenkt hat. Aber es ist auf jeden Fall länger als mir, hoffentlich. Und ich merke immer wieder, wenn ich dann mit Geschwistern spreche, die älter sind, die dann anfangen, über ja ihre Leiden zu sprechen, über ihre Krankheiten, wie du merkst, dass es dich umgibt, dass wir vergänglich sind, dass wir hier nicht ewig leben werden, dass wir begrenzt sind. Und ich denke, eins der größten Kämpfe, die wir haben, ist genau das. Auf der einen Seite wünschen wir uns das Ewige, das Unerschütterliche. Auf der anderen Seite müssen wir hier noch mit dem kämpfen, dass wir vergänglich sind. Und das, was wir tun, ist dem Vergänglichen eigentlich bestimmt. Müssen wir überhaupt dann etwas noch tun? Ist nicht alles sinnlos? Paulus wird uns am Ende nochmal wirklich dazu ermutigen, unser Werk nicht einfach hinzulegen, denn es ist nicht vergeblich. Und zwar kommt dein endgültiger Sieg durch die Auferstehung über die Vergänglichkeit und auch über dein vergängliches Wirken, denn es hat auch eine Ewigkeitsperspektive. Dass Eltern ihre Kinder erziehen in Gottesfurcht. Dass wir uns in die Gemeinde investieren. Dass wir untereinander Freundschaft üben. Dass wir Gastfreundschaft üben. Dass wir Krankenbesuche tun und vieles mehr. Und oft sieht auch der Dienst und die Arbeit, auch weltliche Arbeit, nützt sie überhaupt? Kann man nicht einfach mit irgendwas Geld verdienen? Auf der einen Seite ist es vergänglich und doch zeigt uns die Bibel ganz deutlich, dass wir in die Ewigkeit investieren, dass wir Gottes Reich hier auf Erden bauen und trotz des ganzen Kampfes, den wir hier haben, mit Sünde, mit Hindernissen, haben wir doch die wunderbare Hoffnung, dass alles, was wir hier tun, sei es auch für Eltern- und Kindererziehung, ist nichts anderes als auf Vergänglichkeit hin zu sehen und doch Ehre zu erwarten, im Sinne diesen großen Lohn, dass Kinder gläubig werden, dass Kinder in Gottesfurcht aufwachsen. Menschen, die von Jesus bezeugen, in deinem Umfeld, nicht nur Missionare, die irgendwo hingesandt worden sind, du und dein Nachbar, dem du bezeugst. Es sieht nach einfachen Gesprächen aus, nach nur einer Tasse Kaffee, nach nur einem netten Wort. Ist nichts anderes als auf Hoffnung hinsehen, dass daraus Leben entsteht. Philipper 3,20 ermutigt uns, auch darüber nachzudenken. Philipper 3, die Verse 20 und 21. Denn unser Bürgerrecht ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, seinem Leib der Herrlichkeit gleichförmig, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Und deswegen, bei all dem Vergänglichen, trachte auch wirklich nach dem Himmlischen. Es ist Jesus sehr wichtig, dass wir auf der einen Seite hier eine gute Arbeit leisten, dass wir Gottes Reich hier auf Erden bauen, und doch sollten unsere Herzen nicht an Gütern und auch sogar an unserem Körper und nicht an unserer Gesundheit hängen, denn sie sind vergänglich. Und wir erwarten Christus und wir erwarten einen neuen Leib, einen Herrlichkeitsleib, der für jeden von uns bereitet ist. Das ist eine unumstößliche Wahrheit und du darfst dich darüber freuen, dass dein Körper, der hier dir Sorgen bereitet, Schmerzen bereitet, vergänglich ist, umgewandelt wird in einen, der Krankheit nicht kennt und auch nie kennen wird, der Sünde nicht kennt, der diesen Kampf nicht haben wird, den wir hier haben, zwischen soll ich Christus ganz gehören oder soll ich auch bestimmte Dinge in meinem Leben tun, die Christus nicht gefallen. Der nicht weiß, wie es ist, zu kämpfen, zu fallen, der ein Siegesleib ist, der völlig darauf ausgerichtet ist, Gott in Perfektion zu verherrlichen. Und deswegen kommt jetzt die große Konsequenz ab Vers 50. Und doch nochmal zur Erinnerung, lieber Christ, deine freudige Hoffnung ist, dein Körper, der die Vergänglichkeit trägt, wird zu etwas viel Besserem verwandelt. Es wartet ein Herrlichkeitsleib auf dich. Und der Herrlichkeitsleib kennt den Kampf nicht von Sünde gegen Gehorsam, Fleisch gegen Geist, sondern wird zur völligen Ehre Gottes leben und wirken. Vers 50. Dies aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können, auch die Vergänglichkeit nicht die Unvergänglichkeit erbt. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Bis hierher erstmal. Und Paulus macht hier die Konsequenz deutlich. Egal wie wir unsere Körper hier auf Erden stählern und egal wie gesund wir sein möchten, wir müssen hier sterben oder zumindest gleich das Geheimnis verwandelt werden. Denn dieser Körper muss sterben. Er gehört dem alten Adam und kann das Reich Gottes nicht ererben. Und somit ist auch der Tod eine Freude für dich, auch wenn er etwas Schreckliches ist und etwas Unangenehmes. Denn dann fällt das Vergängliche ab und du erwartest das Herrliche. Und ein endgültiger Sieg, lieber Christ, ist der Sieg über den Tod, die leibhaftige Auferstehung. Und der Glaube an die leibhaftige Auferstehung ist wirklich ein Gegengift für den Zeitgeist. Als die Korinther gelebt haben, gab es den Zeitgeist, dass der Tod gar kein Feind ist, sondern etwas Normales. So das hellenistische Weltbild, es gab so den berühmten Philosophen Plato, der daran geglaubt hat, dass der Mensch eine unsterbliche Seele hat, sah nicht an, dass der Tod etwas Schlimmes, sondern der Mensch geht von hier über ins Jenseits. Und dann lebt er da. Man hat sich nicht viel über Konsequenzen Gedanken gemacht, auch nicht, wie es aussehen kann. Man hatte so eine vergeistlichte Sicht auf, und dann schwebst du dann. Wie das Jenseits aussieht, gab es die wildesten Spekulationen. Für die Juden gab es das Verständnis von einer Auferstehung, alle zusammen. Sie haben es nie gesehen, dass es den Messias gibt, der sterben wird und auferstehen, und dann alle anderen, die an ihn geglaubt haben. Und so befinden sich die Korinther irgendwo dazwischen. Und auch heute sind wir von Zeitgeistern umgeben, die völlig dagegen sprechen, was das Jenseits ist oder überhaupt gar nicht an das Jenseits glauben. Es ist immer wieder erschreckend zu sehen, wenn irgendwelche Prominenten sterben, wie dann auf Social Media geteilt wird, dass sie in Frieden ruhen sollen. Was heißt das? Wo ruhen sie in Frieden? Dass geliebte Menschen sterben und nun irgendwelche Sterne am Himmel sind. Und dann gibt es wiederum andere, ja, mit dem Tod ist alles vorbei. Warum lebst du dann aber moralisch und versuchst, ein guter Mensch zu sein? Und der Glaube an die Auferstehung ist wirklich Gegengift, wo wir nicht nur darauf hoffen, dass wir eines Tages im Jenseits aufwachen, im Himmel, wie wir das oft gerne besingen, sondern dass wir wieder einen Leib bekommen werden, einen natürlichen, nur einen Herrlichkeitsleib, in der Hinsicht einen geistlichen, mit dem wir Gott zur Ehre dienen sollen. Das, was einst Adam hatte im Garten Eden, vor dem Sündenfall, sollen wir in Perfektion in Ewigkeit vor Gott haben. Und deswegen glauben wir an die leibhaftige Auferstehung und nicht nur eine, wo wir dann als Seelen schweben werden. Das Geheimnis, Vers 51. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune, denn Posaunen wird es, und die Toten werden auferweckt werden, unvergänglich, und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Vergängliche muss Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Vergängliche Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist Tod dein Sieg? Wo ist Tod dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Und Paulus zeigt uns sehr deutlich auf, dass es eine Auferstehung geben wird. Und zwar die Auferstehung der Heiligen in diesem Fall, die in einem Nu verwandelt werden, die, die noch leben und die dann Christus begegnen werden. Und Paulus setzt dann einen Schlussstrich. Dann kommt das Gericht, denn es ist der letzte Feind, der besiegt werden muss. Christus hat ihn schon bei der Auferstehung besiegt. Für uns steht es noch aus. Deswegen sterben wir und werden wir alle sterben, wenn Christus nicht zu unserer Zeit wiederkommen sollte. Und doch sollen wir uns davon nicht einschüchtern lassen. Wir dürfen fröhlich sein, denn auch wenn wir den Tod schmecken sollten, so ist er besiegt. Und eines Tages werden wir in dieses Loblied und in diesen Hohn mit einstimmen gegen den Tod, der nichts mehr anhaben kann, niemandem mehr, der auf Christi Seite steht. Und das, lieber Christ, ist dein Sieg. Wir lesen dazu Offenbarung, Kapitel 20, Verse 14 und 15. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden worden ist in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Und Paulus personifiziert und auch die Bibel an sich den Tod wirklich als einen Erzfeind, der besiegt werden muss und der von Christus besiegt worden ist. Und eines Tages wird er nie wieder eine Kraft ausüben können und wir dürfen uns glücklich stimmen und mit in das, was die Bibel vorhergesagt hat, wo ist Tod dein Stachel? Da kannst du wirklich an einen Skorpion denken, der lauert und irgendwann mal zuschlägt. Und sein Gift ist die Sünde und das Gesetz hat uns offenbart, wie sündig wir sind. Und er hat jeden von uns gestochen. Und doch, wo ist dein Sieg? Denn Gottes Kraft hat diesen Skorpion besiegt und wir werden dadurch mit ihm ewig leben. Und lieber Christ, Gott schenkt dir den Sieg und du darfst zuschauen, wie er wirkt. Es ist wirklich sehr schön und ich denke, hier haben wir eine wunderbare Anwendung, auch wenn wir uns auf den Tod vorbereiten sollten oder Menschen begleiten sollten oder überhaupt, wenn wir über den Tod sprechen, denn in unserer heutigen Zeit ist es schwierig, über Tod zu sprechen. Die meisten verdrängen es oder heißen es sogar willkommen und finden gar nichts Verwerfliches an dem Tod. Er muss nicht besiegt werden, ist einfach nur eine natürliche Abfolge von biochemischen Prozessen und dann ist vorbei. Für uns dagegen, wir freuen uns, dass wir damit unser Ziel erreicht haben, dass er uns nichts anhaben kann. Und hier kommt der große Trost für uns, dass Christus den Tod nicht nur geschmeckt hat, sondern er hindurchgegangen ist und dass er wieder auferstanden ist. Und dass Christus dein Halt ist, nicht nur in diesem Leben, sondern auch im Sterben. Und dass du wissen darfst, auch Christus ist gestorben. Er ist nicht nur durch jede Versuchung gegangen und weiß, wie es um uns steht und kann ein Mittler für uns sein. Er hat auch den Tod geschmeckt und ist uns deswegen ein wunderbarer Trost. Denn du weißt, wenn dein Heiland da durchgegangen ist und siegreich war und wenn du mit deinem Heiland gestorben bist, so wirst du auch dann auferstehen. Und das ist unser wunderbarer Trost und unsere Hoffnung, dass wir nicht allein im Tod sind. Menschen werden uns nicht mitbegleiten. Die bleiben hier. Aber Christus begleitet dich durch den Tod. Und du darfst zuschauen, wie du übertreten darfst in etwas Herrliches und Schönes und Christus erblicken darfst von Angesicht zu Angesicht. Und lieber Freund, der letzte Kampf ist der Todeskampf und er endet im Sieg. Und der Tod kann dir dann nichts mehr anhaben. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Gott aber sei Dank. Nicht du musst siegen. Der Löwe von Juda Der Gott Israels, unser Herr, hat gesiegt und hat dir Anteil gegeben an diesem Sieg. Daher, meine geliebten Brüder, Vers 58, seid fest, unerschütterlich, allezeit überreich am Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Deswegen darfst du jeden Tag aufstehen und dich freuen, in den Tag gehen, kämpfen, gegen die Sünde antreten, denn du hast Sieg über die Sünde. Jesus hat nämlich diesen Feind besiegt. Mit dem täglichen Kampf gegen die Sünde bezeugst du deine Hoffnung auf den endgültigen Sieg. Trotz der Vergänglichkeit weißt du, dass hier dein Glaube und dein Dienst, den du für Gott tust, nicht vergeblich ist, sondern er Ewigkeitswert hat. Deine Hoffnung ist nicht nur in diesem Leben gegründet, sondern auch im Sterben. Und er schenkt dir den Sieg, auch im Todeskampf, dass du übertreten darfst in das Ewige, in das Herrliche. Und du darfst dich, lieber Christ, der du das glaubst, in Ewigkeit daran erfreuen, der dich erkauft, erlöst und auferweckt hat. Jesus Christus, unser Herr und König von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ihm sei die Ehre. Amen.